schönen guten Morgen. Ich bin mal wieder in Andernach. Und wie Annette schon angekündigt hat, das Thema, es geht um Werte. Werte. Ulrich Wickert hat einmal gesagt, Werteverlust, das ist überall inzwischen ja bekannt, dass das so dahergeht, Werteverfall. Und er hat sein Buch überschrieben, Der Ehrliche ist der Dumme. So viel zum Thema Werte. Wenn man Werte verfolgt in unserer deutschen Gesellschaft, ist man der Dumme. Der Volksmund weiß aber auch noch ein anderes Sprichwort, eine andere Erfahrung. Ehrlichkeit währt am längsten. Was stimmt jetzt? Gibt es Werte, die sich lohnen zu leben? Oder sind Werte etwas von gestern? Welche Werte lohnen sich eigentlich zu achten? Und was sind eigentlich Werte, die man einfach über Bord werfen könnte? Jetzt eine interessante Frage. Was hat eigentlich das St. Marien-Krankenhaus in Bonn, der Fischerdübel und ein Basketballtrainer namens John Wood zusammen, gemeinsam? St. Marien-Krankenhaus in Bonn, Fischerdübel und Basketballtrainer. Alles drei, ganz unterschiedlich, aber alle drei leben Werte. Beim Krankenhaus hoffen wir, wenn wir in ein christliches Krankenhaus gehen, dass wir anders behandelt werden als zum Beispiel in einer Uniklinik oder sonst wo. Weil man hofft ja, dass es ein christliches Krankenhaus ist. Und dass man dann dementsprechend auch nach christlichen Werten versorgt wird. Das Krankenhaus St. Marienhospital in Bonn hat tatsächlich eine Auszeichnung dafür bekommen. Die AOK hat eine Umfrage gemacht 2009 und man stellte fest, dass dieses Krankenhaus mit sehr gut bewertet wurde von den Patienten. Von 132 getesteten Kliniken war es Platz 4. Weil es christliche Werte tatsächlich lebt. Weil man dort einfach natürlich spürt, fachlich und professionell auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die wichtige Rolle, diese Wertschätzung, die in diesem Haus gelebt wird. Christliche Nächstenliebe. Werte, die gelebt werden. Was hat jetzt der Fischerdübel mit Werten zu tun? Eines der größten und innovativsten Unternehmen Deutschlands, bekannt vom Allzweckdübel oder Fischertechnik für die Älteren unter uns, die dann noch vielleicht mit gebaut haben. Die Jünger kennen ja nur noch Playmobil. Es gab mal früher auch sowas, wo man selber dran bauen konnte, so wie, ähnlich wie Lego, noch komplizierter. Ja, Klaus Fischer, der jetzige Führer des Unternehmens, der Fischerwerke, hat 6-7 Jahre daran gearbeitet und hat gesagt, ich möchte für mein ganzes Unternehmen Wertekatalog. Und er hatte jetzt letztens vorgestellt, er hat 6 Werte für das Unternehmen festgeschrieben. Und eine dieser Thesen heißt, Unternehmen müssen Werte schaffen und Werte leben. Über 7 Jahre lang hat das Unternehmen daran gearbeitet, ein Firmenleitbild zu erstellen. Es legt die Werte innovativ, eigenverantwortlich und seriös fest. Jeder Mitarbeiter besitzt eine Wertekarte für seinen Arbeitsplatz, um daran abzulesen, wie das Leitbild für seinen Arbeitsplatz umgesetzt werden soll. Interessant. Eines der interessantesten forschenden Unternehmen in Deutschland setzt auf Werte. Und Zukunftsforscher Professor Dr. Opaschewski, das ist so der Papst, was Forschung angeht, Zukunftsforschung in Deutschland, der sagt, diese Werte, die machen Sinn, weil Arbeiter merken, da haben sie nämlich eine sinnerfüllte Arbeit. Also Werte im Arbeitsleben sind topaktuell. Warum John Wood jetzt als Basketballspieler mit Werte zu tun hat, komme ich später noch zu. Egal, welche Werte wir verfolgen, ob es die 10 Gebote sind, die wir eben gehört haben, die 7 Tugenden oder das Doppelgebot der Liebe oder nehmen wir die 143 Artikel des Grundgesetzes. Es ist egal, ob wir die gut finden oder nicht. Wir entscheiden uns immer nach Werten. Weil Werte sind nämlich die heimlichen Chefs unserer Gedanken. Die heimlichen Chefs unserer Gedanken, das sind Werte. Ich möchte es ein bisschen deutlich machen, wie wir mit Werten so unsere Entscheidungen eigentlich treffen. Ja? Chefs entscheiden ja in einem Unternehmen und Werte entscheiden in unseren Gedanken. Und dazu habe ich eine Waage mitgebracht. Die ist nicht mehr ganz in Ordnung, ist schon ein bisschen älter, wie ihr seht. Stammt aus der Bäckerei meines Urgroßvaters. Und dort wurden immer Teig, wurde darauf abgewogen und ich habe auch dementsprechend Gewichte, Messing, ist richtig viel wert inzwischen, ne? Messinggewichte mitgebracht aus der Bäckerei. Ja, und bei Werten, die wir so innerhalb unseres Kopfes, unserer Gedanken bewerten, interessanterweise kommt da das Wort Wert auch drin vor. Also, wenn wir etwas bewerten, dann setzen wir sowas wie ein Gewicht. Und das ist so. Und jeder hat für sich selbst einen Wertekatalog im Kopf, wo er sagt, so, das ist mir am wichtigsten, egal was. Wenn wir uns ein neues Auto kaufen, also sagen wir, der Chef muss einen neuen Wagen kaufen für das Unternehmen und dann entscheidet er sich, gebe ich den alten nochmal in die Reparatur oder kaufe ich einen neuen? Wenn ich einen neuen kaufe, sollte er praktisch sein, sollte er ökonomisch sein, sollte er repräsentativ sein. Das sind solche Gedanken, die dann abgehen und das hat mit Werten zu tun. Ja? Ob ich jetzt ökonomisch handle oder ob ich repräsentativ, also vor den Kunden etwas darstellen kann, das hat was mit Werten zu tun. Und genau das ist dieses Gewicht, was wir dann festsetzen und sagen, okay, das Design muss stimmen. Ja? Nein, es muss ein weißes Auto sein. Oder egal was, also irgendetwas gibt dieses Zünglein an der Waage, auch wenn das andere günstiger ist oder ob es den Kollegen und den praktischer zu fahren ist oder sonst was. Nein, weißes Designauto, das ist wichtig. Dann ist das entschieden. Und so entscheiden wir uns für etwas und dann kann ruhig auf der anderen Seite noch viele andere Argumente kommen. Da tut sich nichts. Oh, okay. Langsam ist die Sache aus dem Gleichgewicht gekommen oder kommt sie noch ins Gewicht? Nein. Also da muss man schon richtig argumentieren und viele andere Werte ins Feld führen, damit man etwas überstimmt. Wenn wir nur einen dieser Werte wieder wegnehmen und sagen, so, das gilt jetzt nicht, das gibt es nicht, dann fällt es schon zurück. Das merken wir gar nicht. Die Chefs unserer Gedanken sind ja heimlich. Also wir haben für uns solch einen Wertekatalog, wo jeder für uns sagt, das und das ist mir wichtig, mein Körper ist mir wichtig. Na, dann höre ich häufig so, ja alles Gute noch, Gesundheit ist doch das Wichtigste. Aha, denke ich, das ist ja ein Wert dann, ja. Der Körper, Hauptsache der gesund. Oder Familie, wenn man die Kinder nicht hätte, ja das ist doch dann das Wichtigste anscheinend. Oder andere sagen, ja, also mein Besitz, da habe ich was, das ist eine Immobilie, das kann man mir nicht wegnehmen. Aktien gehen ja sowieso den Bach runter, aber eine Immobilie, da hat man was Festes. Ja. Und so hat jeder für uns, von uns so einen bestimmten Katalog. Dann könnt ihr euch selber mal drüber nachdenken und ja, mit euch ja, ganz ehrlich sein und überlegen, was ist für euch wichtig? Und wenn ihr jetzt nicht spontan drauf kommt, dann überlegt mal das Gegenteil. Was mögt ihr gar nicht? Was könnt ihr nicht ausstehen? Gibt es etwas, wo ihr sagt, boah, also wenn das passiert oder wenn mir das begegnet, das ist ja so schlimm. Das kann sein, dass genau das Gegenteil von dem, was ihr so schlimm findet, euer Wert ist. Dass ihr genau auf das andere, das Gegenteil, Wert legt. Wie ich schon sagte, wir bewerten ständig. Wir wägen ständig ab in unseren Gedanken. Wir halten was für wichtig, für gewichtig. Wir werten manches sogar auf. Und anderes fällt herunter, weil es für uns unwichtig ist. Wir werten es ab. Und so gehen wir nicht nur mit Dingen um, so gehen wir auch mit Menschen um. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, welche Menschen sind in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Sag mir mal ganz spontan welche. Präsidenten, ja. Ärzte. Ich bekam eine Einladung vom Bürgermeister. Ja, auf einer Veranstaltung durfte ich mit dem Bürgermeister von Bad Laasfe wandern und dann waren auch noch der Landrat da und dann war man tatsächlich hinterher zusammen auf einem Foto. Oh, da wächst man doch gleich, oder? Ja, es ist so, die Wirtschaftsweisen, da weiß jemand Bescheid, wie die Wirtschaft funktioniert, wie man Geld machen kann und wie man das Geld auch noch behält. Oder ein Offizier, der einfach so in seiner Uniform dasteht und dann sagt, zack, 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 und alle springen. Oder Professor, Doktor, Doktor, Theol. Ja, also ich habe in meinem Studiengang ein paar, die inzwischen die Doktorentitel und Professoren sind und ich habe mit dem studiert, ja, groß, ne? Ich wachse mit. Ne? Ihr merkt also, indem wir manche aufwerten, merken wir selber, oh, wir wachsen mit. Habe ich jetzt nur von mir geredet oder geht es euch auch so? Indem wir etwas aufwerten, steigt unser Ansehen. Ja, also wir bewerten etwas und sagen, boah, das sind wichtige Personen. Und da denke ich, jetzt bin ich auch was Wichtiges. Ich habe eine Zeit lang in der Diakonie-Netzwerk Arbeit gearbeitet. Ich habe für die Menschen, die eben eher am Rande der Gesellschaft waren, gearbeitet und habe mit denen versucht, sie ins Arbeitsleben zurück zu integrieren. Und da hatte ich einen, ich nenne ihn mal den Sammy, der hatte nichts gelernt, hatte auch Schwierigkeiten, überhaupt was zu lernen. Und er stank immer furchtbar nach Knoblauch und nach ungewaschener Wäsche. Und solange ich auch in der Arbeit war, war das auch gar kein Problem, war ja meine Aufgabe, eben mit ihm zusammenzuarbeiten und auch für ihn zu sorgen, dass er eben irgendwie in Arbeit kommt. Und ja, dann kam er auch ab und zu in unsere Gemeinde. Hallo, Herr Jeska! Oh. Ja, also alle wussten auf einmal Bescheid, dieser stinkende junge Mann hatte was mit dem Herrn Jeska zu tun. Und dann war in Siegen der NRW-Tag, also ganz Nordrhein-Westfalen feierte den Geburtstag. Alle waren in Nordrhein-Westfalen. Wir standen an der Bushaltestelle, wollten dann in die Innenstadt fahren, weil alles gesperrt war. Und auf einmal steht da Sammy. Hallo, Herr Jeska! Und alle wussten Bescheid, wer ich war. Alle in Nordrhein-Westfalen, ja. Da dachte ich, oh weia, Straße irgendwo verstecken. Peinlich, oder? Ja, Menschen, mit denen man nicht so gern zusammen ist oder nicht zusammen gesehen wird. Eben der Bürgermeister, der Landrat, ja, da wollte man gern mit zusammen aufs Foto. Und jetzt der Sammy, der als Hilfsarbeiter gerade mal so, so bewerten wir Menschen. Wie ist das jetzt mit Maßstäben? Unsere Maßstäbe, die ich hier so ein bisschen vorgeführt habe, sind das auch die Maßstäbe Gottes? Wir haben gerade zu Anfang des Gottesdienstes die 10 Gebote gehört. Oder die Bergpredigt, die weitere Ausführung, die Jesus dann eben zu den 10 Geboten bringt. Ist das mein Maßstab oder ist das nicht mein Maßstab? Bewerte ich Menschen oder Dinge so, wie Gott sie sieht, oder mache ich das nach meiner Beurteilung? Da müssen wir uns fragen und in Frage stellen. Und wer den Maßstab festsetzt und auch darauf achtet, dass dieser Maßstab eingehalten wird, der ist ja eigentlich auch Richter. oder? Der entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ist, ob etwas gemacht wird oder nicht. Und an der Stelle habe ich nachgedacht, Moment mal, spiele ich mich als Richter auf, weil ich die Maßstäbe meines Lebens festsetze, oder gestatte ich Gott, dass er mir Maßstäbe für mein Leben gibt und ich dann mich daran orientiere und sage, ja, das will ich tun. Heimliche Chefs meiner Gedanken. Wer ist der heimliche Chef meiner Gedanken? Bin ich's? Mein Wertekatalog? Oder gestatte ich es Gott, dass er mir seine Maßstäbe vorgibt und mich dann auch korrigiert? Und wenn ich selber mich noch nicht mal als wert fühle, also wenn ich mich selber abwerte, und es gibt sehr Beobachtungen, sehr häufig den Fall, wenn Menschen andere immer kritisieren, immer auf andere das Schlechte finden und sehen, was falsch ist, dann frage ich mich, wie das mit der Selbstachtung ist. Es gibt diese Selbstverachtung, gibt es nämlich meistens zwei Reaktionen. Entweder stellt man sich immer super gut dar, man muss immer vorne anstehen, man muss immer beachtet werden, man muss immer herausragen, oder die andere Möglichkeit, also anstatt rausragen, die anderen immer schlecht machen. Dann ragt man ja auch raus. Also Selbstverachtung führt eigentlich dazu, dass ich andere auch verachte. Und wenn ich mich selber nicht achten kann, werde ich andere klein machen. Sie abwerten. Und Geringschätzung vergiftet Beziehung. So, bis hierhin, wenn ich jetzt so nachdenke, Gottes Gebote, die ich beachten soll, Gottes Maßstäbe, seine Empfehlungen, die für mich gut sind, und ja, und jetzt versuche ich mich selber zu ändern und sage, okay, Gottes Maßstäbe sollen für mich auch gelten, ich will eben nach den 10 Geboten leben oder nach den Seligpreisungen oder nach den 7 Tugenden. Ja, bis hierhin wäre die Predigt jetzt eine religiöse Rede gewesen, kein Evangelium. Weil das, die Maßstäbe Gottes einzuhalten, nach den Maßstäben Gottes zu leben, macht mich nicht zum Christen. Macht mich nicht zum lebendigen Nachfolger Jesu. Weil das machen alle Religionen. Alle haben irgendwo einen Maßstab, nach dem sie leben sollen. Alle Religionen haben ihre Vorgaben, wo sie sagen, das ist gut, das ist richtig, das ist wertvoll. Und das soll man tun. Bis hierhin ist die Predigt religiös. Ja? Jede andere Religion macht das auch. Was ist der Unterschied, wenn das jetzt hier Evangelium werden soll? Und das ist das Problem, wenn wir mit Gesetz umgehen, wenn wir mit Maßstäben umgehen, mit Werten Gottes umgehen, wenn wir einfach nur bei den Werten bleiben und versuchen, sie selber zu erfüllen, dann sind wir religiös. Wir sind nicht Christen. Wir sind vielleicht getauft, aber trotzdem handeln wir nur religiös. Gott ist der Allmächtige. Und wenn ich mir die Verse anschaue in der Bibel, wo es darum geht, wo große Menschen der Bibel Kontakt mit Gott oder mit Jesus hatten, wie sie sich selber dann gesehen haben. Der größte Prophet aller Zeiten, Jesus selber nennt ihn den größten Propheten, Johannes der Täufer. Er sagte, ich bin es nicht wert, dir die Schuhe zu putzen. Ja? Schnürsenkel zu lösen oder Schuhe hinterherzutragen, wie Matthäus und Johannes sagen ja unterschiedliches, aber es geht darum, die Schuhe zu putzen. Das, was wir den anderen nicht machen wollen. Ne? Also es ist ein echter Liebesdienst, die Schuhe dann zu putzen. Und wie viele Muttis haben den Kindern schon immer wieder die Schuhe geputzt? Und sie waren es wert, die Kinder. Und Johannes sagt, ich bin es nicht wert, überhaupt deine Schuhe anzufassen, Jesus. Welche Größe sehen wir da? ein Offizier einer römischen Armee Hundertschaft, also das heißt, er hatte 100 Mann zu befehligen, diesem Hauptmann von Kapernaum sagte Jesus: Ich bin es nicht wert, dass du zu mir in mein Haus kommst. Und der hatte ein Haus in Kapernaum. Also das war der Offizier. Ich glaube, das war das beste, schönste Haus. Das stellte alles in den Schatten. Er sagte: Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Der Mann, dieser hochgestellte, angesehene Mann, erkannte, wer er vor Gott war. Paulus sagt später einmal, der größte Theologe übrigens der Zeitenwende: Ich bin es nicht wert, dass ich überhaupt Apostel genannt werde. Ja? Alle diese großen Männer erkennen in der Gegenwart Gottes, sie sind es nicht wert. Und im Alten Testament gibt es ein paar Stellen, die finde ich sehr interessant, weil sie einen ganz anderen Kontrast dazu bilden. Im Psalm 72, Vers 14, es geht um Salomo, der wunderbar beschrieben wird und der so dargestellt wird, wie er nämlich allmächtig ist in dieser Region anscheinend und alle möglichen Fürsten und Könige kommen, um Tribut zu zahlen. Und da heißt es mittendrin in diesem, das ist so eine Hymne auf Salomo, heißt es mittendrin: Ihr Blut, und das ist das Blut von Elenden, von Armen, von bedrängten Menschen, ihr Blut ist ihm wertvoll. Ist ihm wertvoll, Salomo. Und wie viel wertvoller muss dann Gott selber das Blut, also das Leben der armen Menschen sein, der Elenden? Wenn es schon dem weisesten Mann der Antike, Salomo, so wertvoll sein musste. Und Jesus sagt, auch Arbeiter, die wir womöglich belächeln, jeder Arbeiter verdient seinen Lohn. Er sagt das in dem Zusammenhang, in dem er nämlich seine Jünger ausschickt und sagt: Predigt, geht raus und verkündigt das Reich Gottes in Israel. Und da sagt er, Matthäus 10, Vers 10, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja, es gibt Stellen im Testament, die heben plötzlich die Armen, die Arbeiter, die Nichtsnutzer oder die Verachteten heraus und sagen: Es ist mir wert. Und einen der bedeutendsten Verse, die von Wertschätzung sprechen, steht in Jesaja 43. Ein Wort, an dem ich seit 48 Jahren dran übe, weil es mein Taufspruch war. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt Vers 4 weiter. Darum, jetzt kommt die Begründung, warum er das getan hat, darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. Kannst du das von deinem Leben sagen oder glaubst du es noch nicht, wenn du es von dir sagst, dass Gott das auch zu dir gesagt hat, dass du wertvoll bist, dass du geachtet bist in seinen Augen, dass er dich lieb hat? Das hat er natürlich zum Volk Israel damals gesagt. Aber das hat er noch viel mehr zu jedem Menschen gesagt, weil in Römer heißt es, und das wäre die Fortsetzung von diesem Bibeltext, dass er sein Leben hingegeben hat, weil er uns lieb hat, als wir noch Sünder waren. Wir gehörten nicht zum Volk Israel und trotzdem gehört uns dieser Text, weil er, Jesus, das Leben aus Liebe für uns dahingegeben hat, weil wir ihm so wertvoll sind. Und dieses mit dem Wertvollsein, das muss man echt buchstabieren. Das ist nicht so einfach, weil wir schnell immer vergleichen mit anderen und sagen: Oh, ich bin nichts, ich kann nichts, andere sind wertvoller. Andere werden mehr geachtet, andere werden mehr beachtet und wer bin ich schon? Und jetzt komme ich zu John Wooden. Der Basketballtrainer. John Wooden war Trainer einer Mannschaft, die bis dahin nicht erfolgreich war. Es gibt in den USA die Schulmeisterschaften. Und die Schulmeisterschaften ist eigentlich sowas wie bei uns die Bundesliga. Es ist die Basketballmeisterschaften der College. Und er hatte eben diese Mannschaft, die Bryans, übernommen. Es ist in Südkalifornien. Und die Bryans waren bis dahin eben mittelmäßig. Er führte eine bestimmte Regel ein, neben anderem Training. Er sagte so: Jetzt werdet ihr in Zukunft jedes Mal, wenn ihr einen Korb macht, also wenn ihr ein 2 Punkte macht, also beim Spiel, dann werdet ihr euch bei dem bedanken, der euch den Ball zugespielt hat. Ihr könnt ihm so eine Hand geben, könnt ihm so ein Zeichen geben, in die Augen schauen, danke oder sonst was, egal was. Aber ihr werdet ein Zeichen der Wertschätzung dem gegenüber zeigen, der euch den Ball zugespielt hat, damit ihr den Korb werfen konntet. Ja, ein Spieler meinte ja, dass wenn der mich nicht anschaut, wie soll ich ihm dann ein Zeichen geben? John Wooden sagte, er wird dich anschauen. Und so haben sie diese Spielregel eingeführt und siehe da, das Basketballteam hat 1963/64 das erste Mal die Meisterschaft gewonnen. Nicht nur das, sondern die Serie riss nicht ab. Sie haben letztendlich 10 Titel Meisterschaften gewonnen. Die kamen sehr wahrscheinlich in der Saison 71/72 gar nicht mehr aus dem Jubeln und Bedanken heraus. In einer Wolke von Wertschätzung haben die nur noch gespielt. 88 Spiele in Folge nur noch gewonnen. Ja, 88 Spiele, das waren mehrere Saisons nacheinander. Und 30 Punkte Vorsprung war das Normale. Was hat diesen Wechsel bewirkt? Es war Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung für die Leistung des anderen. Und dieses als kleinen Vorspann zu dem, wie Gott uns gegenüber mit Wertschätzung begegnet. Und es ist eine Kettenreaktion. Wenn Gott uns Wertschätzung entgegenbringt, dann werden wir zuerst einmal Empfänger von Wertschätzung, aber das bleibt nicht lange so, sondern wir werden dann auch zu Sendern von Wertschätzung. Wertschätzung heißt auf Lateinisch übrigens benedicere. Er ist eines der, da haben wir Lateiner unter uns, ja, benedicere. Genau übersetzt heißt das eigentlich etwas Gutes sagen. Also etwas Gutes über einen Menschen sagen. Und da beginnt Gott. Er sagt, ich habe dich lieb. Du bist wertvoll. In meinen Augen bist du genial. Er sagt etwas Gutes über uns. Und wenn wir das annehmen, dann merken wir, mein Wert wird bestätigt. Und es ist eine Kettenreaktion, wie so ein Kernschmelzprozess. Also da werden steinerne Herzen weich. Da wird eine harte Schale aufgetaut. Also, wenn Gott uns zuspricht, wie er uns sieht, wenn er gut über uns spricht, uns segnet, wertschätzt, dann erleben wir, wer wir in Gottes Augen sind. Geliebt, einzigartig, anerkannt. Was passiert dann, wenn ich diese Wertschätzung von Gott empfange? Wenn Gott dir sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das tue ich, weil du so wertvoll bist und weil ich dich lieb habe. Was passiert dann? Meine positiven Eigenschaften kann ich entdecken. Ich kann sie selber benennen, weil sie von außen benannt werden, weil Gott sie zu mir zuspricht. Meine Selbstachtung wächst. Ich muss mich nicht mehr vor anderen darstellen. Ich muss andere nicht runtermachen, damit ich höher dastehe. Ich muss mich nicht als jemand präsentieren, der ich nicht bin.
ich bin wertvoll, so wie ich bin. Das ist die Erkenntnis. Ich entdecke meine Einzigartigkeit, meine Gaben, das, was Gott in mich hineingelegt hat, dass ich einzigartig bin. Und ich entdecke, ich bin so, wie ich bin gewollt. Auch wenn die Eltern, Großeltern oder sonst was mich abstempeln, wenn die Gesellschaft sagt, ah, Sammy, am besten nicht mich hier öffentlich ansprechen, das ist peinlich. Nein, ich bin gewollt. Gott wollte dich so. Und das legt ein Fundament des Selbstvertrauens. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich bin so gewollt. Ich darf so sein. Und dann traue ich mir mehr zu. Das Talent wird entdeckt. Man kann das einsetzen, wo man merkt, man kann einen Beitrag dazu leisten, zur Gemeinde, zur Gesellschaft. Man kann sich einbringen, weil Gott einem Gaben gegeben hat, Talent eingegeben hat. Und dadurch erfahre ich natürlich wieder, und das ist wieder so eine Rückkopplung, ich tue anderen Gutes. Und das freut mich. Das gibt eine Motivation. Und so wird der Empfänger dieser Wertschätzung zu einem Geber der Wertschätzung. Er reicht es weiter. Die Wertschätzung, die wir von Gott empfangen, durch Jesus zugesprochen bekommen, die Kraft dazu, ja, die verändert unser Leben. Wertschätzung verändert ein Leben, meins und das des Nächsten, des Anderen. Und das ist das Evangelium. Der Unterschied zu dem, dass man selber das ausprobieren muss, selber machen muss, selber jetzt die Wertstäbe Gottes annehmen muss. Das würde ja nur verbiegen bedeuten. Aber wenn ich merke, wie Gott mich sieht, wie ich angenommen bin, wie ich in seinen Augen wertvoll bin, dann ist das Evangelium. Dann verändert es mich automatisch. Und es wird andere auch verändern. Beziehungen verändern sich. Wie gesagt, es ist wie so ein Kernschmelzprozess, der da vonstatten geht. Kernschmelzprozess braucht Energie, die angestoßen wird. Gottes Energie ist die Liebe. Er möchte in unser Leben hineinstrahlen. Wie kann er das? Wir müssen uns der Energiequelle aussetzen. Wir müssen Gottes Wort lesen. Das ist hier die Energiequelle. Wenn wir aber keine Wertschätzung haben wollen, dann brauchen wir die Bibel nicht lesen. Dann können wir auch weiterleben und selber versuchen, durchs Leben zu kommen. Und dann geht das, wie es halt geht. Viele können auch aus sich heraus gute Maßstäbe verfolgen. Aber wie gesagt, das ist nur religiös, das ist nicht christlich. Wenn ich aber Gottes Licht, Licht ist Energie, ja, Gottes Energie in mein Leben hineinscheinen lasse, dann wird sie mich schmelzen, wird sie mich verändern und andere Menschen mitverändern. Dann werde ich gerne die Werte Gottes wahrnehmen. Ja? Dann werden meine Wertgewichte darunter kommen. Und dann wird Gottes Maßstab, Gottes Gewicht in mein Leben Gewicht bekommen. Dann wird Gott der Chef meiner Gedanken. Und hoffentlich ist er dann kein heimlicher Chef mehr, sondern einen, den man gut kennt. Gott möchte durch seine Wertschätzung unser Leben verändern, so formen, wie er es sich von Anfang an gedacht hat, sodass wir für uns selber und für andere ein Segen sein können. Und wenn wir jetzt das Lied singen, dein Licht, dein Wort ist in meinem Herzen, hat das was mit Licht zu tun? Es geht um Energie. Wurzeln. Okay. Also, Gottes Wort soll in unserem Herzen Wurzeln schlagen, damit wir den Saft bekommen. Jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Also, damit seine Energie in uns hineinströmen kann, damit wir merken und spüren, wie er Kraft gibt, wie er der Maßstab unseres Lebens ist, wie er der Richter unseres Lebens ist. Und wenn er der Chef unserer Gedanken ist, dann haben wir vor dem Richter keine Angst. Amen.